NDR Info. Echo des Tages.
Außenminister auf Friedensmission, Steinmeier besucht Israel. Grillparty ohne Putin, eine Gipfelbilanz aus Brisbane, dazu auch unser Kommentar. Und Stichwahl in Rumänien, wird ein deutschstämmiger Präsident? Dies und mehr am Echo des Tages, wozu ich Sie ganz herzlich begrüße. Ich bin Imke Markgraf. Nach 2 Tagen ist der G20-Gipfel im australischen Brisbane zu Ende gegangen. Weil es dort jetzt bereits 3:30 Uhr am Montagmorgen ist, sind die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer längst abgereist. Einer sogar noch viel früher als alle anderen. Hermann Krause fasst den 2. Gipfeltag zusammen.
Es war ein Gipfel der großen Ziele. Ankurbelung des globalen Wirtschaftswachstums um 2,1%, Bekämpfung der Steuerflucht, Verbesserung des Weltklimas und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Harmonie auf allen Ebenen hätte da nicht über allem einen Schatten gelegen, der da heißt Wladimir Putin. Der russische Präsident reiste am Sonntagmittag vorzeitig als Erster ab. Zum gemeinsamen G20-Frühstück am Morgen kam er erst gar nicht mehr. Eher isoliert, denn hofiert, musste er hinnehmen, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen nicht aufgekündigt werden. So sagte auf der Abschlusspressekonferenz der britische Premier David Cameron: Die Destabilisierung der Ukraine ist nicht zu akzeptieren. Die europäischen Staaten und die USA sind sich einig, dass die Sanktionen aufrechterhalten werden müssen. Natürlich kostet das. Aber es wird noch mehr kosten, einen eingefrorenen Konflikt auf dem europäischen Kontinent zuzulassen. Versuche Putins zu erklären, dass die Sanktionen dem Geist der G20-Runde widersprechen, wurden abgeblockt. Wegen seiner Ukraine-Politik wurde der russische Präsident fast gemieden, musste beim gestrigen Barbecue-Abendessen alleine am Tisch sitzen. Barack Obama, der Putin demonstrativ aus dem Wege ging, machte klar:
Russia has the opportunity to take a different path.
Russland hat die Möglichkeit einer anderen Herangehensweise, nämlich die Souveränität der Ukraine, zu achten. Aber solange es schwere Waffen den Separatisten liefert und einen Vertrag verletzt, den es selbst vor einigen Wochen unterzeichnete, nämlich das Minsker Abkommen, solange wird die Isolation weitergehen. Putin, der im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern seine Pressekonferenz in dem Hotel, in dem er übernachtet hatte, gab, erklärte eher diplomatisch, auch er bewerte den Gipfel als sehr erfolgreich. Den Partnern habe er die russische Position darstellen können. Zur Lage in der Ukraine meinte er: Aus meiner Sicht gibt es gute Möglichkeiten, den Konflikt zu regulieren. Für Russland ist eines wichtig, dass das Interesse der Menschen in der Ostukraine geachtet wird, dass ihre Rechte und die Gesetze, die erforderlich sind, auch umgesetzt werden. Auch Angela Merkel konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem fast 4-stündigen Gespräch wenig erreichen. Vielmehr warf Putin der NATO vor, sich wieder wie im Kalten Krieg zu verhalten. Trotz dieser Unstimmigkeiten gab sich die Kanzlerin, was den Gipfelverlauf betraf, sehr optimistisch.
Diesmal also eine sehr angeregte Atmosphäre und das hat dann auch die entsprechenden Ergebnisse gebracht. Ich bin also dankbar den australischen Gastgebern, die das alles sehr lebendig und gut hier gemacht haben.
Ob all die Ankündigungen umgesetzt werden, indes ist eine andere Frage. So können die Großkonzerne ihre Gewinne trotz aller Appelle hier in Brisbane noch bis 2018 hin und her verschieben. Und wie global die 2,1% Wirtschaftswachstum erreicht werden sollen, auch das bleibt eines der vielen Geheimnisse der G20-Runde.
Von russischen Kriegsschiffen vor der australischen Küste haben sich die anderen Gipfelteilnehmern dann doch wenig beeindrucken lassen. Und sonst, was wird von diesem G20-Treffen in Erinnerung bleiben, außer bunten Bildern aus Down Under? Jan Seidel kommentiert.
Was hat dieser Gipfel eigentlich gebracht? Die Teilnehmer haben sich darauf geeinigt, dass sie das weltweite Wirtschaftswachstum anschieben wollen. 2,1% mehr als ursprünglich vorgesehen, bis 2018. Das klingt zwar konkret, ist aber A. ein sehr weit entferntes Ziel und B. eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Welcher Staats- oder Regierungschef würde das Wirtschaftswachstum in seinem Land nicht anschieben, wenn er es könnte? Wer würde keine neuen Arbeitsplätze schaffen wollen? Die Botschaft des Gipfels war einfach, vielleicht zu einfach. Wirtschaft ist Psychologie und wir senden jetzt mal ein Zeichen der Zuversicht aus. Dass diese Botschaft in der öffentlichen Wahrnehmung weit nach hinten gedrängt worden ist, liegt an Russlands Präsidenten. Wladimir Putin hat den Ton in der Ukraine-Krise weiter verschärft. Er hat sich weiter isoliert, aber er hat damit die Schlagzeilen gewonnen, hat damit die eigentlich geplante Gipfelbotschaft an den Rand gedrängt. Der Plan für mehr Wachstum. Dass Putin mit seiner Brachialdiplomatie keine neuen Freunde gewinnt, scheint ihn weiter wenig zu stören. Die restliche Gipfelbilanz ist durchwachsen. Fortschritte bei den Maßnahmen gegen Steuervermeidung, Fortschritte bei der Bankenregulierung, Absichtserklärungen zum Kampf gegen Ebola, bunte Worte zum Klimaschutz. Viel davon unkonkret, umstritten oder noch Gegenstand langwieriger Verhandlungen. Bemerkenswert, ein recht gelangweilter US-Präsident, der nach einem Gipfelmarathon in Asien ziemlich deutlich durchblicken lässt, wo seine Prioritäten liegen und wie wenig ihn das G20-Format im Moment interessiert. Eine routinierte Bundeskanzlerin, die weiter geduldig mit Putin verhandelt und die verstanden hat, wie man mit ein paar freundlichen Selfie-Fotos eine ganze Nation auf seine Seite bringt. Und ein Gastgeber, der vor Ärger platzen dürfte. Tony Abbott wollte einen strahlenden Gipfel veranstalten und sich als Staatsmann inszenieren. Leider war er außenpolitisch zu unerfahren, um auf die geänderte Situation zu reagieren. Immerhin, in einem hat Abbott vielleicht doch recht behalten. Eigentlich wollte er Wladimir Putin gar nicht nach Brisbane einladen. Vielleicht hätte das geholfen.
Ein Kommentar von Jan Seidel im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Bundespräsident Gauck hat an diesem Wochenende einen vollen Terminkalender. Gestern noch weihte er gemeinsam mit der Verteidigungsministerin die neue Gedenkstätte für gefallene Bundeswehrsoldaten in der Nähe von Potsdam ein. Heute legte er am Mahnmal unter den Linden einen Kranz nieder. Es ist Volkstrauertag. Der Kriegstoten gedachte heute übrigens auch der Bundestag in einer Feierstunde. Im Anschluss reiste Gauck in die Slowakei, eigentlich um dort an Feierlichkeiten zum Jahrestag der Samtenen Revolution teilzunehmen. Doch erst einmal traf sich Gauck mit dem Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko.
Kein Wort an die wartenden Journalisten, nur ein kurzes Händeschütteln für die Fotografen und ein Gespräch hinter verschlossenen Türen. Dann geht es für Joachim Gauck und Petro Poroschenko bereits weiter in das slowakische Nationaltheater in Bratislava. Dort erinnern sie gemeinsam mit ihren vier Amtskollegen aus Ost- und Mitteleuropa an den Beginn der friedlichen Revolution in der damaligen CSSR vor 25 Jahren. Die aktuelle Krise in der Ukraine dominierte zuvor die Gespräche im Verlaufe des Tages. Nach einem bilateralen Treffen mit Poroschenko erklärte der slowakische Präsident Andrej Kiska. Niemand wünscht sich Sanktionen. Wenn aber ein Land Teile eines anderen Landes annektiert, muss gehandelt werden. Die Sanktionen funktionieren. Sie sind das richtige Mittel, um die Verletzung internationaler Abkommen zu stoppen. Zustimmung bei Petro Poroschenko für die klaren Worte an die Adresse Russlands. Der ukrainische Präsident dankte der Slowakei und den anderen EU-Mitgliedern für ihre Solidarität in schweren Zeiten. Sein Land zahle einen hohen Preis für Freiheit und Unabhängigkeit. Bei den Sanktionen dürfe es nicht um wirtschaftliche Nachteile gehen, sondern um die Verteidigung von Grundwerten in ganz Europa. Eine Lösung des Konfliktes ist möglich, wenn das Abkommen von Minsk eingehalten wird. Das heißt, die Kämpfe müssen beendet werden, alle fremden Truppen aus unserem Land abgezogen und die Grenze zu Russland muss von der OSZE überwacht werden. Dann ist der Konflikt in 2 Wochen beendet. Die Krise in der Ukraine stand auch im Mittelpunkt der anschließenden Gespräche von Petro Poroschenko mit seinen 4 Amtskollegen aus Polen, Tschechiens, Ungarns und der Slowakei. Seit Ausbruch des Konfliktes gab es insbesondere in Prag und Bratislava immer wieder offene Kritik an den Sanktionen gegenüber Russland. Die gemeinsame Sicherheit müsse aber im Vordergrund stehen, so Poroschenko. In der Ukraine verläuft ein Kampf für die Europäische Union, für Grundwerte und Sicherheit. Die solidarische und einheitliche Haltung der EU ist für unser Land eine sehr wichtige Hilfe. Sein Land gehe jetzt den Weg, den die anderen Staaten in Ost- und Mitteleuropa vor 25 Jahren beschritten hätten. Die Erinnerung an die friedlichen Revolutionen stehen auch morgen im Mittelpunkt des Besuches von Joachim Gauck. Unter anderem wird der Bundespräsident der rund 400 Menschen gedenken, die bei den Fluchtversuchen aus der damaligen CSSR ums Leben kamen.
Stefan Heinlein aus Bratislava. Dass der sogenannte Islamische Staat allmählich tatsächlich so etwas wie staatliche Strukturen aufweist mit Behörden und Sozialleistungen, das ist seit wenigen Tagen bekannt. Dass der IS weiterhin alles bekämpft, was irgendwie westlich erscheint, das weiß man schon länger. Und doch erschrecken Nachrichten wie diese immer wieder aufs Neue. In einem heute im Internet veröffentlichten Video rühmt sich ein maskierter Mann, im Auftrag des IS eine amerikanische Geisel getötet zu haben, den Entwicklungshelfer Peter Kessig. Aus dem Irak berichtet Jürgen Strüjak.
Auf der Website der Hilfsorganisation Special Emergency Response and Assistance heißt es kurz und sachlich: Aufgrund der Sicherheitslage in Syrien haben wir unsere Arbeit vorübergehend eingestellt. Im Herbst 2012 hatte der US-Amerikaner Peter Kessig die Hilfsorganisation gegründet, um syrische Bürgerkriegsflüchtlinge zu unterstützen. Erst von der Türkei aus, bald aber auch innerhalb Syriens. Am 1. Oktober 2013 wurde der 26-Jährige im syrischen Osten entführt. In einem Video, das jetzt im Internet auftauchte, behauptet ein vermummter, schwarz gekleideter Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat, dass er Peter Kessig enthauptet hat. Vor seinen Füßen liegt ein abgetrennter Kopf. In seiner Botschaft macht der vermummte US-Präsident Barack Obama für den Tod verantwortlich. Obama hätte gelogen, als er erklärte, er wolle seine Truppen aus dem Irak abziehen. Jetzt würden sie zurückkehren in größerer Zahl als zuvor. Zusammen mit Armeen verbündeter Staaten aus aller Welt, auch aus der arabischen, bekämpfen die USA seit Monaten den IS. Die kaltblütige Ermordung des Entwicklungshelfers soll dafür wohl die Rechnung sein. Anfang Oktober hatte der IS die perverse Tat bereits angedroht, in einem Video, in dem die Enthauptung der britischen Geisel Alan Henning verkündet wurde. Wenige Tage später wandten sich die Eltern von Kessig mit einer ergreifenden Videobotschaft an seine Entführer.
We implore those who are holding you to show mercy and use their power to let you go.
Wir bitten um Gnade für unseren Sohn, sagte die Krankenschwester Paula Kessig. Wir bitten jene, die ihn festhalten, ihre Macht dafür einzusetzen, dass er freikommt. Als er das Leid des syrischen Volkes sah, erzählte der Vater, hätte Peter seine Hilfsorganisation gegründet. 150 Freiwillige habe er ausgebildet, damit sie Flüchtlinge mit Lebensmitteln, Kleidung und Medizin versorgen können. Peter bewundert das syrische Volk, betonte der Vater, und fühlte sich bei ihm wie zu Hause. Nach Angaben der Eltern nahm Peter Kessig in der Gefangenschaft den Islam an und nannte sich seitdem Abdurrahman. Vor knapp 2 Monaten veröffentlichten seine Entführer im Internet ein Foto, das Kessig als Soldat zeigt. Von 2006 bis 2007 diente er in der US-Armee, unter anderem 4 Monate lang im Irak. Später studierte er Politikwissenschaften. Der vermummte Kämpfer in dem jüngsten Video spricht Englisch mit britischem Akzent. Womöglich handelt es sich um denselben Mann, der auch schon in früheren Videos auftrat. Die britische Öffentlichkeit nennt ihn Jihadi John. Vor kurzem soll er bei einem Luftangriff verletzt worden sein. Es sollte klar sein, sagte Premierminister David Cameron, dass sich jeder in Gefahr begibt, der nach Syrien und in den Irak reist, um Terroroperationen zu verüben. Ich möchte, dass Jihadi John für seine entsetzlichen Taten zur Rechenschaft gezogen wird.
Ob es im Nahen Osten jemals 2 benachbarte Staaten geben wird, Israel und Palästina, deren Bürger friedlich neben und miteinander leben? Dieser Traum scheint fast so alt wie der Nahostkonflikt selbst. Bundesaußenminister Steinmeier ist jetzt in die Region gereist, mit dem Ziel, dem alten Traum von der Zwei-Staaten-Lösung neues Leben einzuhauchen. Christian Wagner aus Tel Aviv.
Die diplomatische Höflichkeit kann die unterschiedlichen Ansichten kaum noch kaschieren. Außenminister Steinmeier mahnt in Jerusalem dazu, es müsse so rasch wie möglich ein dauerhafter Waffenstillstand für den Gazastreifen vereinbart werden. Er warnt außerdem, alles, was neue Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern erschweren könnte, müsse unterlassen werden. Und dazu gehört der israelische Bau von Siedlerwohnungen auf besetztem Gebiet. Steinmeiers Kollege Liebermann allerdings erklärt, es werde selbstverständlich weiter gebaut, auch im annektierten Ostteil Jerusalems. Außerdem stellt der israelische Außenminister fest,
Wir schätzen den ausgewogenen Zugang von Außenminister Steinmeier zu den Problemen und Konflikten in diesem Land, vor allem zum Konflikt zwischen uns und den Palästinensern. Die hatten gestern bei Steinmeiers Besuch in Ramallah erklärt, sie hofften auf einen mäßigenden Einfluss der Deutschen auf die israelische Politik nach einer Serie von palästinensischen Anschlägen und dem eskalierten Streit um den Tempelberg in Jerusalem. Deshalb stellt Steinmeier nach einem Treffen mit Staatspräsident Rivlin eine Entspannung an diesem Brennpunkt in den Vordergrund.
Wir wollen keinen Krieg und keine Auseinandersetzung mit dem Islam. Ich gehe nach den Gesprächen, die ich bisher in Israel hatte, davon aus, dass alle Seiten sensibel mit der Frage des Tempelbergs, der Nutzung des Tempelbergs umgehen.
Für Unruhe in der israelischen Politik sorgt heute ein Zeitungsbericht, wonach die EU über geeignete Strafmaßnahmen gegen Israel nachdenke, für den Fall, dass die Gründung eines eigenen Staats für die Palästinenser behindert werde. Israels Justizministerin Livni, zuständig für die zuletzt gescheiterten Nahostgespräche, macht deutlich, was sie vom deutschen Gast nun erwartet, dass er die Bemühungen der Palästinenser um mehr staatliche Anerkennung bei den Vereinten Nationen bremst.
We are now in a crossroads, in which, unfortunately, we see the
Wir sind an einem Scheideweg, an dem sich die Palästinenser bedauerlicherweise für einseitige Schritte entscheiden und um internationale Unterstützung dafür werben. Ich glaube, der einzige Weg zu einem palästinensischen Staat nach dem Konzept zwei Staaten für zwei Völker ist der über Verhandlungen. In diplomatischen Worten macht Außenminister Steinmeier aber auch nach dem Treffen mit Israels Justizministerin deutlich, es gibt Verständnis in Europa für die wachsende Frustration der Palästinenser.
Insbesondere die Angehörigen der jüngeren Generation warten darauf, dass endlich eine Perspektive für die Zukunft entworfen wird, die Frieden verspricht.
Es ist schon 1,5 Jahre her, dass sich US-Präsident Obama beim Besuch in Jerusalem auf die palästinensische Jugend berufen hatte. Israel solle deren Wunsch nach freier Entfaltung ernst nehmen. Erreicht haben die Amerikaner seitdem nichts.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ist jetzt 18:47. Und noch gut eine Stunde haben die Menschen in Rumänien Zeit, einen neuen Präsidenten zu wählen. Das ist eine Stichwahl. Der erste Wahlgang fand vor 2 Wochen statt. Einer der beiden verbliebenen Kandidaten versucht bereits zum zweiten Mal, Staatschef von Rumänien zu werden, Klaus Iohannis. Der kommt aus Siebenbürgen, wo noch immer eine deutschsprachige Minderheit lebt. Sollte Iohannis die Wahl gewinnen, wäre das eine kleine Sensation.
Zwei Bewerber sind aus der ersten Runde übrig geblieben. Der sozialdemokratische Premier Viktor Ponta und sein Herausforderer Klaus Iohannis, langjähriger Bürgermeister von Sibiu-Hermannstadt. Ich wähle Iohannis, denn er ist ein Deutscher, sagt dieser orthodoxe Gläubige in der Bukarester Innenstadt. Er sei besser als die Rumänen, meint er. Im Wahlkampf hatte Viktor Ponta Iohannis vorgeworfen, kein echter Rumäne zu sein, zu deutsch, zu protestantisch. Diese Rentnerin schimpft. Ponta kenne ich zur Genüge, sagt sie. Er hat nur Dummheiten gemacht und Schaden angerichtet. Sie habe keine Wahl. Mit 77 Jahren könne sie sich nicht mehr erlauben, Fehler zu machen. Ich hoffe, auch andere erkennen, woran sie sind, sagt sie. Ponta habe die Renten auf nicht mehr als 150 Euro erhöht. Nach 34 Arbeitsjahren bekomme sie genau das. Sie werde nicht ihre Stimme für Pontas Straftäter hergeben, schimpft sie. Würde er gewählt, würde er sie alle per Dekret auf freien Fuß setzen, glaubt sie. Pontas Sozialdemokraten hatten vor 1 Jahr einen Gesetzentwurf eingebracht. Das Gesetz würde korrupte Parlamentarier amnestieren. Insbesondere die Sozialdemokraten sind in große Korruptionsaffären verwickelt, in kleinerem Umfang auch Iohannis liberales Parteienbündnis. Trotzdem hat dieser Mann Iohannis gewählt. Diese Schufte haben versucht, Iohannis zu verleumden, aber wir haben das durchschaut. Wir brauchen ein Rumänien der gediegenen Arbeit. Das war Iohannis Slogan im Wahlkampf, aber auch Ponta-Anhänger gingen zur Wahl, wie diese Rentnerin. Ich bin für Ponta, sagt sie. Er ist aktiver, korrekter, intelligenter und anständiger. Im Wahlkampf wirkte Ponta oft angriffslustiger, während Iohannis sehr hölzern bei den Wählern ankam. Das ärgerte auch den Rapper Onkel Sapro. Ich denke, viele Rumänen haben dieses sogenannte Fernsehduell verfolgt, sagt er. Und ich wette, jeder Zuschauer hat sich gewünscht, an Iohannis Stelle zu sitzen, um Ponta besser Kontra geben zu können. Du musst die Leute doch dazu bringen, dass sie sich mit dir identifizieren. Du willst sie doch überzeugen, denn sonst kannst du sie nicht repräsentieren. Dafür kämpfst du doch. Du willst Präsident Rumäniens werden. Dann repräsentier mich gefälligst. Besonders groß war der Andrang vor den rumänischen Auslandsvertretungen. Tausende standen schon am frühen Morgen an, um ihre Stimme abzugeben. Im ersten Wahlgang vor 2 Wochen hatten Tausende nicht wählen können. Der Außenminister war wegen der Pannen zurückgetreten. Die rumänische Diaspora favorisiert laut Umfragen Iohannis. Am Freitag war es in Bukarest und anderen rumänischen Städten deshalb erneut zu Protesten gekommen. Die Wahllokale schließen heute um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Erste Ergebnisse von Nachwahlbefragungen werden dann veröffentlicht. Erste Hochrechnungen gibt es in der Nacht.
Stefan Ostwart berichtete. Seit Tagen, fast Wochen regnet es. Viel zu viel, zu lang und zu heftig. Im Tessin und in Ligurien. Vielerorts gingen Muren ab, begruben Geröllmassen, Häuser und Autos unter sich. Mittlerweile haben die Schäden verheerende Ausmaße angenommen. Tilman Kleinjung mit einem Lagebericht.
In den vergangenen Wochen sind in Genua 800 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen. Das sind 2/3 der durchschnittlichen Niederschlagsmenge pro Jahr. Die Stadt lebt seit Tagen im Ausnahmezustand. Gestern hat der Bürgermeister erneut die Bewohner aufgefordert, in den Häusern zu bleiben und die oberen Stockwerke aufzusuchen. Die Flüsse der Stadt verwandelten sich in reißende Ströme. Der Fluss Polcevera ist über seine Ufer getreten. Ein Mann, der sein Auto umparken wollte, wurde mit seinem Wagen von den Wassermassen fortgerissen und wird seitdem vermisst. Auch in Mailand gilt wieder Hochwasseralarm. Der Fluss Seveso hat ein ganzes Stadtviertel unter Wasser gesetzt. Metrostationen mussten geschlossen werden. In der Ortschaft Laveno Mombello bei Varese wurde eine Familie nach einem Erdrutsch in ihrem Haus verschüttet. Ein Rentner und seine Enkelin starben bei dem Unglück. Bürgermeisterin Graziella Giacon. Unsere Gegend wird seit mehr als einem Monat von heftigen Regenfällen heimgesucht. An die Überflutungen haben wir uns fast schon gewöhnt. Die bekommen wir mit entsprechender Vorsorge unter Kontrolle. Bei den Erdrutschen ist das sehr viel schwieriger. Bevor morgen wieder mit starken Niederschlägen gerechnet werden muss, gibt es heute im gesamten Norden längere Regenpausen. Dort, wo das Wasser abgelaufen ist, bietet sich oft ein Bild der Verwüstung und Zerstörung. Gebrochene Dämme, aufgeweichte Straßen, in denen die Wassermassen teilweise metertiefe Löcher aufgerissen haben. Pippo Rossetti, Finanzminister der Region Ligurien, fordert Hilfe der Europäischen Union. Man muss den großen italienischen Notstand anerkennen. Leider gibt es nicht nur in Ligurien Tote. Und deshalb muss Europa hier eingreifen, wie es das in Griechenland bei der Finanzkrise getan hat. Denn diese Umweltkrise ist genauso schlimm. Ministerpräsident Matteo Renzi nannte am Rande des G20-Gipfels in Australien die schlimmen Folgen des anhaltenden Unwetters das Ergebnis von 20 Jahren verfehlter Planungspolitik, Flächenfraß und Zersiedelung.
Zurück ins Inland. In Hannover war es gestern viel ruhiger als erwartet. Mit deutlich weniger Teilnehmern als zunächst angenommen, ging die Demonstration der Hooligans gegen Salafisten über die Bühne. Ganz anders also als 3 Wochen zuvor in Köln. Am heutigen Sonntagnachmittag zog die Polizei in Hannover eine Bilanz ihres Einsatzes. Georg Pötzsch.
Mit einem massiven Aufgebot von insgesamt 5.200 Polizeibeamten inklusive der Unterstützung aus 8 Bundesländern sowie der Bundespolizei hat Hannover auf die am Ende dann doch unter strengen Auflagen erlaubte Hogesa-Kundgebung reagiert. Am Tag danach kann der hannoversche Polizeipräsident Volker Kluwe feststellen:
Ich bin sowohl mit dem Einsatzverlauf als auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden, auch wenn es verletzte Personen zu beklagen gibt, insgesamt 6, die uns bekannt geworden sind. Und auch, wenn es leichte Sachbeschädigungen gegeben hat.
Bei den Verletzten handelt es sich demnach um 5 Polizeibeamte, darunter auch eine Verletzung durch den Biss eines Diensthundes. Außerdem hat sich demnach ein Demonstrant einen Schulterbruch zugezogen. Es gab 11 vorläufige Festnahmen, 91 Strafverfahren, soweit die relevanten Zahlen in der Polizeibilanz. Bei der Bundstadt Braun Gegendemonstration, zu der unter anderem Gewerkschaften und Parteien aufgerufen hatten, waren unter den 1.600 Teilnehmern auch die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth Roth und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostock betonte dabei, wie wichtig es ist, friedlich, aber deutlich zu zeigen, was Hannover von diesem Hogesa-Aufzug hält.
Das ist noch ein wichtigeres Signal, dass die Hannoveraner zeigen, dass sie Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus hier in der Stadt nicht dulden.
Sehr erfolgreich auch die Bilanz der Organisatoren eines Protestzuges von rund 3000 Demonstranten, die zum Andreas-Hermes-Platz und damit in unmittelbare Nähe der Hogesa-Kundgebung gezogen sind. Hier beteiligten sich auch zahlreiche angereiste Linke, zum Teil auch aus den autonomen Szenen in Berlin, Hamburg oder Kiel. Die Befürchtungen in Hannover waren im Vorfeld nach den Erfahrungen aus Köln groß, gerade auch bei den Geschäftsleuten in der Innenstadt. Die Hotels direkt am Busbahnhof hatten vorsorglich ihre Gäste umquartiert. Einige Geschäfte in unmittelbarer Nähe hatten ihre Schaufenster auch mit Holzplatten gesichert. Zertrümmerte Auslagen kurz vor dem Start ins Weihnachtsgeschäft, das wollte keiner riskieren. Viele Kunden verzichteten dann doch auf den samstäglichen Einkaufsbummel rund um den Kröpke. Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft spricht von 50% Umsatzeinbuße.
Einem mittelprächtigen Montagsumsatz ist das gleichzusetzen und das trifft uns sehr hart. Wir haben das GDL-Wochenende gehabt, das war schon sehr schlecht. Wir haben eine schöne Witterungslage gehabt, aber die ist kontraproduktiv zum Winterverkauf, sodass wir leider den November tatsächlich alle abschreiben müssen.
Insgesamt zeigte sich der Sprecher der Einzelhändler in der City aber dankbar, dass die Polizei mit ihrer massiven Präsenz dafür gesorgt habe, dass es ein insgesamt friedlicher Samstag in Hannover war.
Damit zum Sport im Echo des Tages. Zunächst widmen wir uns den alpinen Skirennfahrern. Alexander Lorenz aus unserer Sportredaktion, was hat's da heute gegeben?
Der Männerslalom stand auf dem Programm zum Abschluss des zweiten Weltcup-Wochenendes in Finnland. Mit dabei unter anderem Felix Neureuther. Er hat nach monatelangen Rückenbeschwerden sein Saisondebüt gegeben und direkt ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Der Slalom-Vize-Weltmeister wurde trotz Trainingsrückstands Dritter.
Ich habe erst vor circa 2 Wochen zum Skifahren begonnen und habe echt richtige Rückenprobleme und ist nach wie vor immer noch nicht so optimal. Aber deswegen bin ich heute mit dem dritten Platz also sowas von happy, dass es brutaler gar nicht mehr geht.
Grund zur Freude hatten auch die anderen deutschen Starter. Fritz Dopfer wurde 6. Philipp Schmid guter 14. Also auch ein starkes Mannschaftsergebnis der deutschen Männer. Den Sieg heute sicherte sich der Norweger Henrik Kristoffersen vor Weltmeister Marcel Hirscher aus Österreich. Gucken wir zum Eisschnelllaufen. An diesem Wochenende war in Japan Weltcup-Auftakt. Zum Abschluss der Wettkämpfe gab es dort heute die neuen Massenstartrennen und dabei ist Claudia Pechstein 8. geworden. Bei den Männern kamen Patrick Beckert und Alexei Baumgärtner ebenfalls unter die Top 10. Über die 500 Meter Sprintdistanz gab es aus deutscher Sicht heute keine vorderen Platzierungen. Schnellster deutscher Mann war Nico Ihle als 11. Bei den Frauen kam Judith Hesse auf Platz 12.
Und was ist heute sonst aus sportlicher Sicht noch relevant?
Also zum Beispiel, dass ein weiterer Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft das letzte Länderspiel des Jahres verpassen wird. Abwehrspieler Jerome Boateng von Bayern München hat muskuläre Probleme in der linken Wade. Er wird deswegen am Dienstag im Freundschaftsspiel gegen Europameister Spanien nicht dabei sein. Dafür steht der Wolfsburger Robin Knoche vor seinem Debüt. Bundestrainer Joachim Löw hat den 22-jährigen Innenverteidiger heute nachnominiert. Gestern musste ja schon Torwart Manuel Neuer für das Spiel am Dienstag passen. Er hat sich beim Sieg in der EM-Quali gegen Gibraltar am Freitag eine leichte Knieblessur zugezogen und setzt deshalb, so wie Boateng auch, vorsichtshalber aus. Bei der Tennis-WM in London sollte eigentlich jetzt gleich um 19 Uhr das Finale zwischen dem Schweizer Roger Federer und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic beginnen. Daraus wird aber nichts, denn Federer hat das Finale vor wenigen Minuten abgesagt. Der 33-Jährige hat sich beim Halbfinalsieg gegen seinen Eidgenossen Wawrinka eine Rückenverletzung zugezogen. Für Novak Djokovic aus Serbien ist das damit der 3. Titel in Folge bei dem Turnier, wo die 8 besten Spieler eines Jahres am Start sind. Und zum Abschluss des Sports habe ich noch eine Meldung vom Basketball. Dirk Nowitzki feiert mit seinen Dallas Mavericks in der NBA hier gerade einen Erfolg nach dem anderen. Zwei Tage nach dem höchsten Sieg der Vereinsgeschichte, einem 123-70 gegen Philadelphia, haben die Texaner schon wieder einen Rekord geknackt. Und zwar beim Sieg gegen Minnesota haben die Dallas Mavericks 131 Punkte gemacht. Das ist die neue Bestmarke für die Saison bis jetzt.
Vielen Dank, Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Da hoffen wir mal, dass Neureuther und Federer ihre Rückenprobleme noch in den Griff bekommen.
Ja.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die Woche wünscht Ihnen Imke Markgraf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.